Heute zu Gast David Fischer, Gründer von High Snobiety.
In unserem Markt spielt natürlich das Wort Hype eine unglaublich große Rolle. Und ich denke schon auch, dass also zu viel Hype einer Marke nicht unbedingt gut tut, also oder beziehungsweise es schon den Marken erschwert, ein längerfristig planbares Geschäft aufzubauen. Aber andererseits, also kann die Lösung ja auch nicht sein, gar keinen Hype zu haben, weil wenn du keinen Hype hast, dann hast du einfach gar keine Relevanz und dann kauft niemand bei dir ein. Und ich glaube, es ist grundsätzlich eine Frage, die sich viele heute stellen. Und wahrscheinlich ist die Antwort, das sind einfach Zyklen. Und wenn du halt gerade on-trend bist, dann musst du das ausschöpfen und musst du mitnehmen. Und dann gibt es halt wieder einen Zyklus, wo du dann nicht mehr on-trend bist.
Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
Ich habe ja in der letzten Woche schon von unserer neuen Partnerschaft mit Vodafone erzählt und diese Partnerschaft scheint wirklich unter einem besonders guten Stern zu stehen, denn ebenfalls in der letzten Woche war ja Falk Schacht bei uns im Podcast zu Gast und hat so ein bisschen mit mir gesprochen über Marketing und Hip-Hop und Falk ist ja so einer der ganz legendären Hip-Hop-Musikjournalisten in Deutschland seit vielen, vielen Jahren und er hat mir auch erzählt, welche Brands besonders clever mit Musik und Marketing arbeiten, so in dieser kulturellen Schnittstelle. Und da hat er doch tatsächlich, ihr könnt es nachhören im Original-Podcast, der letzten Mittwoch rausgekommen ist, auch über Vodafone gesprochen.
Cool ist doch, wenn du guckst, was ist gerade klein und was könnte der nächste heiße Scheiß sein. Wer das zum Beispiel ganz gut verstanden hat, ist Vodafone. Die haben sich Musik-Acts gepickt, die auch schon eine gewisse Größe haben, aber die jetzt noch nicht Mainstream waren, MGMT oder solche Sachen zum Beispiel, und haben die in ihren Werbespot gepackt und haben da riesen Hits mit kreiert. Und dann wird das natürlich so umgemünzt auf, ja, Vodafone haben den coolen Scheiß präsentiert, ist doch logisch, anstatt andersrum.
In diesem Sinne, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und viele gemeinsame Abenteuer mit Vodafone. David Fischer mal wieder im Podcast. Nicht zum ersten Mal. Vor 2 Jahren war er schon mal im Podcast zu Gast, hat damals erzählt, wo High Snobiety damals stand, wie er es aufgebaut hat. Darüber sprechen wir gleich gar nicht so in der Tiefe, denn das kann man halt nachhören, wenn man ein bisschen runterscrollt in unserer Podcast-Backlist. Da gibt es den David schon mal. Außerdem war der David schon mal bei uns vor, ich glaube, 2 Jahren als Speaker beim Festival auf der großen Bühne, bei einer kleineren Konferenz, die wir früher mal gemacht haben, der NPA, hat auch schon mal gesprochen. Ich kenne ihn schon ein paar Jahre und bin Riesenfan von dem, was er tut, wie er es geschafft hat, eine Inhaltemarke, eine journalistische Marke und ein Blogprojekt am Ende, High Snobiety, auf die Weltbühne zu heben. In der Fashionwelt global spielt High Snobiety eine Rolle. Kommt doch gleich raus, mit wem er da alles so gemeinsam arbeitet, Projekte macht. Das ist international absolut spitze. Und das aus Berlin heraus zu schaffen, ja, gibt es kaum andere Beispiele für. Insofern, jetzt, was gab es Neues im Podcast? Es hat in den letzten Jahren ein Investment gegeben. Er hat sehr viel Geld bekommen als Kapitalerhöhung in die Firma. Hat mittlerweile 200 Leute. Er hat ein bisschen erzählt, dass er jetzt auch sehr viel E-Commerce und Retail machen will, dass er sozusagen diese Content-Marke entwickeln will, auch in eine E-Commerce-Marke. Wie geht das genau? Darüber haben wir gesprochen. Er hat einen Film produziert. Worüber genau? Das kommt gleich auch im Podcast gegen Ende. Er hat ein Buch verlegt, herausgegeben mit High Snobiety. Nicht das erste. Dieses neue Buch heißt The New Luxury, Defining the Aspirational in the Age of Hype. Also wer verstehen will, wie man Aspiration kreiert in der heutigen Zeit, das können nicht nur wir auf unsere Art erklären, sondern natürlich noch viel besser die Kollegen im Fashion-Bereich von David und Co. Außerdem gibt es ein ganz spannendes White Paper, das sprechen wir auch im Podcast ein bisschen. Das hat ihn sehr weit nach vorne gebracht. Er hat ein White Paper auch zu The New Luxury geschrieben, wo unter anderem diskutiert wird, wie sein kann, dass heutzutage Nike für einige Zielgruppen als genauso luxuriös gilt wie Balenciaga. Was das bedeutet, darüber sprechen wir im Podcast. Es ist ein großes Paket. Ich finde, es macht total Sinn, mit David ab und zu mal ein Update zu machen. Wo steht seine Firma, wo stehen seine Entwicklungen und wie sieht er diese ganze Fashion- und Marketing-Welt, also die Welt, ne, an der Intersection zwischen Marketing und Fashion. Ich hoffe, ihr werdet auch Fans, so ihr es noch nicht seid, von High Snobiety, von David. Der Kollege und die Kollegen dort haben es verdient. Echt ein geiles Ding. Und damit direkt rein in den gestern aufgenommenen Podcast. Viel Spaß mit David Fischer von High Snobiety. Come back, zum zweiten Mal zu Gast im Podcast, bei uns schon auf der großen Bühne gewesen. Eigentlich jemand, den ich seit Jahren extrem gerne verfolge, den ich extrem inspirierend finde. Ich freue mich, dass er wieder da ist und hoffentlich nicht zuletzt bei uns hier im OMR-Podcast. Moin David.
Ja, wie geht's?
David Fischer von Heiß Nobiety. Wir sitzen bei dir hier in Berlin. Ein krasses Ding. Du hast mittlerweile 200 Leute.
Ja, ist verrückt. Ich kann es selbst gar nicht glauben, um ehrlich zu sein. Also, ja, ist verrückt.
Jetzt hier Büros, das sieht so ein bisschen aus, das erinnert mich fast so an das Hauptquartier von so, ich weiß nicht, großen amerikanischen Konzernen.
Irgendwo. Nein, nein. Das Verrückte ist auch wirklich, wir sitzen ja erst seit 4 Monaten hier im Büro und es ist das erste Mal, dass wir ein cooles Büro haben. Also, okay. So alle anderen Büros waren, also die waren auch okay, aber die waren in keinster Weise irgendwie beeindruckend und deshalb ist schon so ein bisschen komisches Gefühl gerade, weil viele reinkommen und sagen, hey, cooles neues Büro. Und es ist auch cool. Also ich habe auch selbst so ein kleines Lachen im Gesicht, wenn ich morgens reinlaufe. Aber es ist tatsächlich das erste Mal so.
Erzähl mir mal für alle, die bislang weder dich auf unserer großen Bühne gesehen haben vor 2 Jahren, noch die den ersten Podcast gehört haben oder auf einer kleinen Konferenz der NPA von uns waren, wo du auch schon mal warst vor Jahren. Was macht Heiß Nobiety? Du bist der Gründer offensichtlich. Was macht die Firma?
Also Heiß Nobiety gibt es jetzt seit fast 14 Jahren und hat gestartet als Passionblog im Bereich Streetwear und Turnschuhe in 2005. Hat sich dann vom Passionblog in digitales Magazin weiterentwickelt. Dann haben wir ein Content-Studio aufgemacht, wo wir dann praktisch unseren Kunden Content-Strategie und Produktion angeboten haben in Verbindung mit der Verbreitung von dem Content über unsere Kanäle. Und Social Media war natürlich extrem wichtig für uns immer, waren früher auf Facebook, Instagram und auf anderen Plattformen, um das auch für uns zu nutzen. Und genau, also arbeiten jetzt eigentlich auf der einen Seite mit unserem Content Studio, was Heiß Nobiety Plus heißt. Haben da die Services erweitert, machen da immer noch Content-Produktion, machen Event-Produktion, machen Talent- und Influencer. Themen für unsere Kunden und als neuestes jetzt auch Data und Insights. Haben weiterhin natürlich unsere Publishing-Kanäle, die wir bedienen als Publisher und jetzt seit allerneuestem auch Retail.
Okay, das ist wirklich der ganz große Schritt, müssen wir gleich in Ruhe drüber reden. Also Retail heißt, ihr habt eine eigene Brand am Ende jetzt sozusagen gegründet.
Also wir machen sowohl Retail von Drittmarken, als auch Eigenprodukt. Genau, es ist eine Kombination von beidem letztendlich.
Ich glaube, der ganz, also die Genese und wo es alles herkommt, dass das mal wirklich als dein Hobbyprojekt angefangen hat, das kann man sich alles im ersten Podcast mit dir nachhören. Ich glaube, der große Unterschied zwischen damals und heute ist, ihr habt auch irgendwie eine Finanzierungsrunde gemacht, was ja sehr ungewöhnlich ist für eine deutsche, am Ende Medienfirma, das hinzubekommen. Da ist ein Londoner Venture Capital Finanzierer eingestiegen.
Genau.
Und
also es ist vielleicht ungewöhnlich, aber auch ungewöhnlich, weil es erst so spät kam, in vielerlei Hinsicht. Ja. Weil wir haben ja praktisch, also das Investment kam Januar 2018 rein und da gab es uns schon fast 13 Jahre. Ich glaube, das war auch so ein bisschen untypisch. Genau, und damals ist Felix Capital eingestiegen und genau.
Und die so ein bisschen so typisch Medieninvestments machen und da so ein bisschen so ein Auge drauf haben auf diese ganze Industrie, ne?
Genau, Medieninvestments und dann aber auch, wie gesagt, sehr gerne eigentlich genau diese Schnittstelle zwischen Media und Commerce. Die waren ja auch die ersten Investoren von Business of Fashion, waren bei Farfetch die ersten Investoren, kennen sich dementsprechend im Bereich E-Commerce auch sehr gut aus, sind bei Goop mit die ersten gewesen, bei
Gwyneth Paltrow,
genau, wo es ja auch eigentlich darum ging, sie hat ja dieses Newsletter-Geschäft aufgebaut und hat dann eigentlich jetzt auch die Marke in Richtung Commerce hauptsächlich weiterentwickelt und bei uns war das Thema Produkt, also grundsätzlich ist Heiß Nobiety ja extrem produktaffin und es ging ja immer darum, eine Produktwelt für unsere User zu kuratieren und wir waren auch immer zum gewissen Grad ein Shopping-Inspiration-Kanal für unsere User und deshalb war natürlich die Brücke dann zum Verkauf eigentlich immer sehr kurz und dementsprechend haben wir auch immer mal wieder im Bereich Commerce etwas gemacht, haben zum 10-jährigen Turnschuhe mit Adidas gemacht und also haben über die Jahre hinweg immer mal wieder Produkte selbst auch designt und verkauft und wollten schon immer das Ganze ein bisschen größer angehen und dann hat es halt letztendlich mit Investor einfach sehr gut gepasst und dann konnten wir das Thema so angehen, wie wir es schon immer angehen wollten.
Ist öffentlich, wie viel die investiert haben?
Das ist eine gute Frage. Ich überlege gerade. Ich glaube schon. 10 Millionen Dollar.
Okay.
Ja,
das heißt, insgesamt. Die Firma ist dann auch, also vorher gehörte sie alleine dir? Ja?
Und mehr oder weniger, genau. Also bis auf ein paar Angestellte.
Okay, und dann nehme ich mal an, ist sie jetzt auch, sagen wir mal, schon Richtung neunstellige Summe wahrscheinlich wert und oder auf dem Weg dahin.
Müssen wir ja nicht kommentieren.
Müssen wir nicht kommentieren, genau. Aber auf jeden Fall ist es, und das muss man nochmal sagen, bevor wir jetzt in die Details einsteigen, eigentlich ein Märchen, dass ein deutschsprachiger Unternehmer, Gründer eine der weltweiten Plattformen schafft für Inhalte rund um Mode und um wirklich jetzt so Lifestyle, ist nicht so einfach.
Ich glaube, das Glück war natürlich, also erstens, dass ich extrem früh angefangen habe und in Englisch angefangen habe. Also Heiß & Whitey war schon immer in Englisch.
Aber du bist kein Muttersprachler, ne?
Nee, kein Muttersprachler. Ich glaube auch, dass Heiß & Whitey jetzt nicht wegen der tollen Artikel ursprünglich gelesen wurde, sondern eher wegen den tollen Sachen, die ich gefunden habe. Aber ich glaube, das war auf jeden Fall das große Glück. Und das andere Glück war letztendlich, dass wir auch Zeit hatten. Also wir hatten viel Zeit zu wachsen und viel Zeit, bis der Markt letztendlich auf uns und auf das, worüber wir viel geschrieben haben und für was wir standen, eigentlich aufmerksam wurde.
Was wir übrigens noch nie geklärt haben, Heiß & Whitey, woher das eigentlich kommt. Ich habe es vor kurzem hier in einem eurer Bücher gelesen, also gerade als wir hier gewartet haben. Du hast es hier von einem Buchtitel abgeguckt, ne?
Genau, das war ein Buchtitel damals, aber lustigerweise, das war nur der Titel in Deutschland von einem amerikanischen Buch. Und den Namen fand ich irgendwie cool und habe dann damals auf Blogspot, weil ich habe auf Blogspot angefangen, habe dann halt Heiß & Whitey da reingetippt und habe mich dann gefreut darüber, dass der Name noch nicht anderweitig Verwendung gefunden hatte. Und genau, und dann gab es natürlich ein jahrelanges Battle bei Google, wer das erste Search Result bekommt, die Amazon Page von dem Buch oder wir, und dann irgendwann haben wir dann zum Glück übernommen.
Okay, und so, und jetzt ist aus dem Blog halt das 200 Personen Unternehmen geworden.
Haben wir gerade darüber gesprochen. Fast 200, also in ein paar Wochen ist es soweit.
Also 130 hier in Berlin, in New York ein großes Team, in London ein Team.
LA auch
noch. LA. Genau. Was ist aktuell für euch, also für dich der größte Fokus? Also kümmerst du dich am meisten jetzt um sozusagen Retail?
Also Retail ist natürlich ein großer Fokus, also weil wir glauben, dass Retail mittelfristig wirklich nach unserem Content-Geschäft wirklich der größte Treiber sein wird. Und ich mache letztendlich alles, was nach außen geht für uns als Firma. Also habe noch zum gewissen Grad Editorial unter mir. Da haben wir gerade vor knapp 2 Monaten einen neuen Editor-in-Chief eingestellt, der von Interview Magazine und 032C kam. Tom Bedridge, was sehr spannend ist. Es ist zum ersten Mal, dass wir eigentlich nach mir einen Editor-in-Chief haben. Aber da freue ich mich sehr drauf. Und Brand Partnerships ist auch noch unter mir. Also da geht es tatsächlich einfach darum, also ich bin in vielen Kundengesprächen drin, weltweit, sowohl in Amerika als auch in Europa. Treffe Kunden, um unsere Story zu erzählen, um ihnen zu erzählen, was wir so alles machen. Also unterstütze da unsere ganzen Brand Partnership Teams. Und jetzt letztendlich natürlich auch Commerce und Retail. Also ist auch ein sehr großes Thema. Und da geht es natürlich auch ganz stark darum, die Art, wie wir Commerce betreiben, die ja so ein bisschen anders ist, dem Kunden näher zu bringen. Und
was für Produkte verkauft ihr da?
Wir verkaufen alles Mögliche. Also die Idee ist letztendlich, also mit einem reinen Drop-Modell sind wir an den Markt gegangen. Das heißt, bei uns gibt es jetzt nicht wie in einem normalen Laden einfach immer Ware in Stock, sondern wir droppen praktisch neue Ware wöchentlich. Und machen diese Jobs dann ganz gezielt mit Marken zusammen. Und das ist dann meistens Produkt, was es entweder nur bei uns gibt, Produkt, was mit uns co-designed wurde, oder Produkt, was wir vor allen anderen Retailern in den Markt bringen. Und das andere, was das Modell sehr speziell macht, ist, dass es ein sehr content-led Commerce-Modell ist. Das heißt, für uns ist die Währung, die wir ausgeben, um Ware zu bewerben, letztendlich Inhalt anstatt von Euros. Ja, letztendlich, also wir geben kein Geld bei Google AdWords oder bei Instagram aus, um die Ware zu bewerben, sondern wir geben Video-Interviews, Fotoshoots etc. aus.
Aber am Ende nutzt ihr selber oder auch eure Markenpartner eure Reichweite, eure Owned-Reichweite sozusagen, um den Drop zu ermöglichen, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es sowas gibt, und um an Google und Facebook vorbei die Leute zu erreichen am Ende, ne?
Genau, die Idee ist letztendlich, unsere Owned-Reichweite zu konvertieren.
Ja. Und dann ist es halt so, ihr teilt euch dann die Erlöse aus so einem Drop mit dem jeweiligen...
Nee, also wir haben kein, das, also es ist kein Dropship-Modell, also um das nicht zu verwechseln. Also wir, die Ware lagert bei uns, die Ware wird von uns verschickt, die Ware wird an uns retourniert. Also wir machen wirklich, also von A bis Z komplett E-Commerce.
Okay, das heißt, also ihr kauft das, die Ware dann auch?
Genau, also da ist natürlich die, also es kommt so ein bisschen von Job zu Job anders. Manchmal kaufen wir sie ein, manchmal wird sie uns einfach zur Verfügung gestellt. Es kommt da ganz drauf an. Aber grundsätzlich ja, kaufen wir die Ware ein, lagern die Ware, verschicken die Ware. Also machen da wirklich von A bis Z E-Commerce, weil es uns natürlich extrem wichtig war, dass wir auch ein Service-Level wirklich in den Markt bringen, was unseren Ansprüchen gerecht wird. Und da war es zu kompliziert, jetzt auch noch mit allen Marken zu diskutieren, wie wir jetzt an ihr Warehousing angebunden werden und. Und haben uns deshalb dafür entschieden, dass wir jetzt wirklich das komplette E-Commerce-Spektrum abbilden am Anfang. Und dann, wenn wir einmal gewachsen sind in dem Bereich, dann kann man, glaube ich, auch einfacher umschwenken und unter Umständen mit dem einen oder anderen Partner, wo es sich lohnt, auch auf ein Dropship-Modell gehen.
Ich frage mich immer, ich habe selber jetzt Anfang des Jahres bei mir in der Keynote erzählt, dass Drop so das großes neues Marketinginstrument ist. Man sieht das ja überall, angefangen bei Supreme, wenn man da in den Läden vorbeigeht, stehen die Leute in Schlangen davor und wollen irgendein Produkt bekommen, das da gerade gedroppt wird. Ist das ein Thema, das auch irgendwann wieder durch sein kann, dass die Leute sagen, okay, jetzt habe ich das Prinzip verstanden, habe ich mal mitgemacht, aber irgendwie... Also ist das wirklich ein Prinzip, das jetzt nachhaltig sein wird, glaubst du, der Drop?
Ich glaube letztendlich schon. Also wie gesagt, wir benutzen einfach nur den Drop, um neue Produkte stetig zu releasen. Und es passt einfach gut zu uns, weil wir praktisch über den Drop, also für jeden Drop dann auch eine Story aufbauen können, für jeden Drop Content produzieren können. Also es passt einfach sehr gut, glaube ich, auch zu uns. Mhm. Ja, und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Modell für alle und jeden immer funktionieren wird, aber andererseits wüsste ich jetzt auch nicht, warum in 3 Jahren irgendjemand sagen würde, das funktioniert jetzt nicht mehr. Ja, es geht ja letztendlich, es geht darum, extrem viel Aufmerksamkeit zu generieren zu dem Zeitpunkt, zu dem dieses Produkt erscheint. Mhm. Ja, das ist eigentlich Name of the Game. Das ist etwas, was wir über die Jahre hinweg so viel für unsere Kunden gemacht haben. Deshalb macht es natürlich auch absolut Sinn, dass wir das jetzt für uns selbst machen. Und ist natürlich, also wir müssen unglaublich viel lernen. E-Commerce ist jetzt nicht das einfachste Geschäft.
Habt ihr auch eigene Produkte wirklich selber gemacht? Also wo
haben wir auch gemacht, ja. Wir haben jetzt zum Beispiel, also wir machen es ja insgesamt jetzt erst seit 4 Monaten, ne? Also sind da noch relativ frisch, aber wir haben angefangen mit Prada. Waren da der exklusive globale Retail-Partner für ihre Linea Rossa, für ihre Sportswear-Kollektion und haben dann letztendlich erstmal eine Verbindung zwischen dieser Kollektion und der Zielgruppe über Content aufgebaut. Haben dann gesagt, okay, diese Kollektion kam ursprünglich in den 90ern raus und Prada hat praktisch Luxury Sportswear erfunden mit dieser Kollektion. Dann haben wir darüber gesprochen, wie die Kollektion in den 90ern auch im Bereich Hip-Hop eingeschlagen ist, was dann natürlich wieder eine ganz natürliche Brücke zu uns als Marke auch darstellt. Dann haben wir eine Factory-Tour gemacht bei Prada und haben gezeigt, wie das Produkt hergestellt wird. Und so haben wir praktisch über verschiedene Content-Pieces über Wochen hinweg das Thema aufgeladen. Ja, und bis hin dann zu Lookbook, Video etc., bis die Kollektion rausgekommen ist. Dann haben wir als zweiten Release haben wir mit Netflix gearbeitet und haben eine eigene Kollektion designt zum Thema Stranger Things, was super cool war. Und das wurde dann wirklich von uns in-house designed, von unserem eigenen Factory-Setup in Portugal produziert. Also da haben wir wirklich alles, von den Schnitten über die Designs, über Stitching, über Labeling, haben wir alles von A bis Z selbst gemacht. Und das war auch extrem cool. Ja, und haben also wirklich super, super stark die High Nobiety Stranger Things Kollektion verkauft. Und was mich eigentlich am allermeisten gefreut hat an der Sache, also grundsätzlich waren wir natürlich glücklich, dass wir gut verkauft haben, aber was noch viel schöner war, wir haben eine 2% Return Rate gehabt bei der Kollektion und das bei einer Kollektion, wo niemand wusste, wie passt, wie ist die Qualität. Also, und es war einfach sehr schön zu sehen, dass unsere User das alles angenommen haben. Ja. Und was auch sehr schön zu sehen war, dass die Pieces, die am allerbesten funktioniert haben in der Stranger Things Kollektion, waren die ganz klar mit uns geco-branded waren. oder auch gemerkt hast, dass die Leute, die bei uns einkaufen, dem war Stranger Things wichtig, aber dem war Heist & Whitey genauso wichtig. Das war natürlich auch sehr schön zu sehen, weil mittel- und langfristig wir natürlich eine sehr große Chance im Bereich Private Label sehen.
Also das heißt, ihr werdet jetzt richtig zum Händler?
Also absolut. Also wir, wie gesagt, das ist jetzt bei uns nicht so ein Thema, was wir so ein bisschen machen, sondern wir gehen hier schon voll rein, tun jetzt einerseits weiterhin diese Drops skalieren. Also es wird da wirklich viel mehr geben. Die Idee ist, wirklich im Detail zu verstehen, wer unsere Shopping-Audience ist. Also zu sagen, okay, wir haben einen High-Fashion-Kunden, wir haben einen Streetwear-Kunden, wir haben einen Sneaker-Kunden, wir haben einen Female-Kunden und dann ganz gezielt auf diese Kundengruppen diese Drops zu planen und zu setzen. Wir machen auch im physischen Bereich weiter. Also da gibt es dann ab Januar haben wir dann einen fünfwöchigen Pop-Up-Store bei Selfridges London, haben ähnliche Gespräche in Japan, in Frankreich, in Amerika und wollen da praktisch zum ersten Mal testen, wie kann denn unser Modell im Echten aussehen. Also da geht es dann auch darum zu sagen, okay, was wäre denn, wenn innerhalb von Selfridges da jede Woche etwas passiert und unser Space sich verändert und eine neue Kollektion herauskommt und da vielleicht auch ein Meeting-Space geschaffen wird, der über Einkauf hinausgeht und. Also probieren da ganz viele Sachen aus und nehmen das schon sehr ernst, ja.
Hinweis auf einen absoluten Hidden Champion. Aus Deutschland, eine E-Commerce-Firma mit 2300 Mitarbeitern und über 3 Millionen Produkten, die euch wahrscheinlich nicht auf den ersten, beim ersten Nachdenken einfallen würde. Ich löse auf, Flyer Alarm erfüllt all diese Kriterien. Die Firma gibt es seit 2002 und die Kollegen suchen Unterstützung, suchen weitere Mitarbeiter, die Lust haben, die Zukunft mitzugestalten. Bei Flyer Alarm ganz konkret Produktmanager. Außerdem, wo wir gerade dabei sind, der Hinweis, dass Flyer Alarm mittlerweile viel mehr macht, als das, was man eigentlich erwarten würde. Sie haben sozusagen alles im Angebot, was irgendwie hilft, die eigene Marke im B2B-Bereich zu pushen, bis hin zu ganz operativen Online-Marketing-Dienstleistungen. Also am besten mal Flyer Alarm anschauen, ein bisschen ins Visier nehmen, flyeralarm.com/OMR. Da gibt es außerdem Rabatt auf alles, was ihr da befinden könnt, mit dem Code OMR2019. Aber von den Umsatzerlösen würde ich mal tippen, ist wahrscheinlich jetzt euer Studiogeschäft, also das Geschäft, wo ihr für Brands Content macht, noch das Größere.
Ja, mit Abstand, klar. Also wie gesagt, also wir haben ja mit dem Bereich Commerce jetzt vor 4 Monaten angefangen. Klar, also dementsprechend ist das Geschäft auch geplant für die nächsten paar Jahre das kleinere Geschäft. Aber mit doch relativ großen Zielen. Mhm. Ja. Und klar, das Studiogeschäft macht dieses Jahr wahrscheinlich 95% vom Umsatz aus. Wir betreiben schon seit mehreren Jahren ein relativ erfolgreiches Affiliate-Geschäft, was natürlich auch ein sehr schöner Indikator für uns war, bevor wir in den Bereich E-Commerce rein sind, weil wir einfach im Affiliate-Geschäft einfach schön schauen konnten, welche Produktkategorien funktionieren gut, welche Baskets werden über uns eingekauft, woher wird eingekauft, also geografisch betrachtet und. Deshalb war Affiliate da sehr wichtig. Und
wüsste gar nicht, dass die ganzen großen Top-Brands auch Affiliate überhaupt machen. Ich hätte gedacht, dass
alle.
Ja, also aber nur mit sehr ausgewählten Publishing-Partnern dann wahrscheinlich, ne?
Genau, also je nach Marke wird das sehr ausgewählt. Aber trotzdem, also machen alle und so restriktiv sind sie dann auch nicht, weil, wie gesagt, sie müssen ja doch auch alle ein bisschen was verkaufen.
Und was ist das Produkt, wo ihr am meisten sozusagen Verkäufe habt vermitteln können? Also ist es dann irgendwie ein Nike-Sneaker oder was muss man sich da vorstellen?
Also grundsätzlich ist natürlich die Kategorie Turnschuhe extrem stark. Also sowohl bei uns im Affiliate-Bereich als auch jetzt bei uns auf der Commerce-Plattform. Wir haben jetzt die ersten 3 Turnschuh-Releases gehabt. Wir haben ein Projekt gehabt mit Converse, was super funktioniert hat. Also da haben wir praktisch 100% Sell-Through von den Schuhen gehabt innerhalb von 24 Stunden. Wir haben einen eigenen New Balance-Schuh herausgebracht, also wirklich co-branded mit Heist & Whitey. Da haben wir auch, ich glaube, 14 Minuten gebraucht, um komplett alle Schuhe auszuverkaufen. Und wir haben einen Release gehabt mit Nike zusammen, was auch sehr schön war. Da haben wir einerseits, also wir haben den ersten Self-Lacing-Lifestyle-Sneaker von Nike verkauft letzte Woche. Also wo du wirklich dann über App und Siri deinen Schuh bindest,
okay.
Was echt krass war. Und da haben wir einerseits den Release über uns gehabt, also auf heißnobody.com, und haben aber gleichzeitig auch den ganzen Content für die Nike Sneakers App für den Release gemacht. Und es war praktisch ein exklusiver Pre-Release von dem Schuh bei Nike Sneakers und bei Heiß Nobody. Und das war auch cool. Ich meine, Nike ist natürlich der Wahnsinn. Und dann haben wir dann extra für den Release, da haben wir dann zum ersten Mal auch eine Raffle-Technologie entwickelt gehabt.
Also eine Verlosung.
Also praktisch, genau, wo du praktisch dich vorher einträgst. Und also du gibst Name, Kreditkarteninformationen, gibst alles, also du stimmst praktisch dem Einkauf schon zu, und dann wird aber über einen Algorithmus praktisch unter allen, die sich eingetragen haben, wird dann gezogen, wer, so verrückt wie es klingt, das Recht hat, die 350 Euro für den Schuh auszugeben.
Okay.
Also darf man sich kaum trauen zu sagen, aber also du weißt praktisch schon am Abend vorher oder 4 Tage vorher, dass alle Schuhe verkauft sind, ja, weil sich Tausende von Menschen angemeldet haben, aber es halt nur ein paar hundert Schuhe tatsächlich gibt.
Übrigens, wo wir das nochmal gerade besprechen, ich beobachte auch so ein bisschen, was so StockX oder Grailed oder so machen, also so Börsen, wo man Produkte, die man im Drop ergattert hat, dann weiterverkaufen kann an Leute, die es nicht bekommen haben. Da gehen dann teilweise die Preise nochmal richtig in die Höhe.
Ja, ist der Wahnsinn. Ja.
Müsstet ihr nicht eigentlich so auch so eine Exchange aufbauen, wo dann die Produkte weiterverkauft werden?
Also wir sehen uns natürlich eigentlich eher als den Originator. Also wir wollen natürlich die sein, die das Produkt verkaufen oder designen, was dann diesen Effekt hat. Lieber als jetzt die Plattform zu sein, die das Ganze noch weiter ausschöpft. Ganz davon abgesehen, es gibt ja, wie du richtigerweise gesagt hast, im Bereich Mode, Grailed, im Bereich Turnschuhe, StockX, Stadium Goods und ein paar andere, die den Markt da in der Hand haben. Und das ist natürlich ein super interessanter Markt. Ist auch eigentlich der Markt, der, glaube ich, allen überhaupt erst bewusst gemacht hat, dass eine junge Zielgruppe viel mehr Geld zur Verfügung hat für Turnschuhe oder für Mode als ursprünglich angedacht. Und
generell für Klamotten, ne? Also das ist ja vielleicht so immer die Metafrage. Was ist eigentlich los? Ich war vor kurzem, weil ich es spannend fand, in Hamburg, da gibt es den Stone Island Store.
Mhm.
Das ist jetzt nicht günstig,
ja.
Aber ich bin auf die Marke aufmerksam geworden. Genau, wir haben es gerade schon besprochen, weil Drake das mega featured und so Hip-Hop fand ich spannend, coole Klamotten und alle das irgendwie so anhaben. Und dann kamen da halt echt viele Jugendliche rein. Ich dachte, was ist ja eigentlich, ne, so in Hamburg echt gute Lage. Und alle kaufen sich auf einmal Luxusmarken. Ich habe auch irgendwie vor kurzem mir das angeschaut, was bei Balenciaga passiert und so. Was ist los in der Welt? Warum gehen diese Luxusmarken? Ist einfach so viel Geld da, dass so viele junge Leute auch das Geld haben? Oder wie erklärst du das?
Also ich grundsätzlich glaube ich nicht, dass Jugendliche mehr Geld haben. Aber sie haben natürlich die Möglichkeit, viel schneller durch Produkte durchzugehen. Also was relativ normal ist bei einer Audience wie der unseren, ist, dass sie ein neues Produkt kaufen, das Produkt 1-2 Monate anziehen, wenn überhaupt. Und dann geht das Produkt direkt wieder auf Plattformen wie Grailed oder StockX, wird weiterverkauft. Und mit dem Geld kaufen sie sich dann wieder etwas Neues. Das heißt, der Verschleiß, also der Zyklus ist viel schneller geworden. Gleichzeitig hast du natürlich auch so Phänomene, in der Sekunde, wo eine junge Zielgruppe einen Air Jordan 1 auf StockX für $800 kauft, anstatt für die 199, die er ursprünglich kostet, können sie natürlich auch für die $800 einen Gucci-Turnschuh kaufen, Balenciaga-Turnschuh kaufen oder ein anderes Luxusprodukt. Also auf einmal sind die Produkte, die sie sonst gekauft haben, spielen preislich in der gleichen Region wie der Luxusmarkt. Und ich glaube, deshalb hat der Luxusmarkt gemerkt, wait a moment, die kaufen alle Turnschuhe für $800, dann können sie eigentlich auch unsere Turnschuhe kaufen. Ja, wir müssen also viel mehr on Trend sein für diese junge Zielgruppe. Und dementsprechend hat natürlich der Luxusmarkt einen ganz starken Wandel durchgemacht in den letzten Jahren und macht viel mehr Produkte, die überhaupt auf diese junge Zielgruppe einzahlen. Und dementsprechend haben sich eigentlich beide von beiden Seiten sehr stark angenähert. Ja? Und du kannst ja also mit dem richtigen Nike-Turnschuh heutzutage echt richtig Geld verdienen. Ja? Den kaufst du dann ein für $120 und verkaufst ihn 3 Minuten später auf StockX für $800.
Okay, ja?
Und mit der Differenz kannst du natürlich dann auch eine Stone Island-Jacke kaufen.
Okay, aber also generell finde ich das schon, also Luxusmarken mittlerweile auch in der Jugendkultur angekommen sind, in einem Maße, wie ich das vorher nicht so kannte.
Ja, absolut. Also wir haben das ja mit unserem White Paper vor knapp einem Jahr erforscht. Da haben wir mit 5000 Heiß-Nobody-Usern gesprochen und dann auch ein Gegenpanel gehabt. Und da wurde einfach ganz klar, dass die Definition von Luxus sich stark verändert hat und dass eine junge Zielgruppe Marken wie Nike und Stone Island und Yeezy und Off-White auf die gleiche Stufe setzt wie die Gucci, Pradas und Balenciagas dieser Welt, dass Nike genauso luxuriös wahrgenommen wird von ihnen wie die Luxusmarken und dass aber auf der anderen Seite die Luxusmarken auch wiederum die Chance haben, sich dieser Zielgruppe zu nähern, wenn sie sich dann trauen. Ja, und das war, ich glaube, das ist so der große Shift gewesen. Du hast halt Luxusmarken wie Gucci und Balenciaga, die keine Angst davor hatten, auch mit einer jungen Zielgruppe in Kontakt zu treten und dann auch dementsprechend Erfolg hatten. Und dann andere, die immer noch extrem vorsichtig sind, weil sie meinen, sie würden sich irgendwas, was sie sich vor Jahrzehnten aufgebaut haben, kaputt machen.
Also das ist halt auch so, die Leute bei Stone Island zum Beispiel, die sind eher überrascht und überwältigt, was da gerade abgeht, wie so ein Drake, der die Klamotten auf seiner Tour getragen hat, dass das auf einmal so eine Welle lostritt, dass sie sagen, um Gottes Willen, hoffentlich ist nicht am Ende dieser Welle unser Untergang.
Genau, und ich glaube, das ist auch ein Befürchten, was echt sein kann. Ja? Also ich glaube, also wie gesagt, in unserem Markt spielt natürlich das Wort Hype eine unglaublich große Rolle. Und ich denke schon auch, dass also zu viel Hype einer Marke nicht unbedingt gut tut, also oder beziehungsweise es schon den Marken erschwert, ein längerfristig planbares Geschäft aufzubauen. Aber andererseits, also kann die Lösung ja auch nicht sein, gar keinen Hype zu haben, weil wenn du keinen Hype hast, dann hast du einfach gar keine Relevanz und dann kauft niemand bei dir ein. Und ich glaube, das ist grundsätzlich eine Frage, die sich viele heute stellen. Und wahrscheinlich ist die Antwort, das sind einfach Zyklen und wenn du halt gerade on Trend bist, dann musst du das ausschöpfen und musst du mitnehmen und dann gibt's halt wieder einen Zyklus, wo du dann nicht mehr on Trend bist. Aber
wie hat zum Beispiel jetzt ein Rimowa geschafft aus deiner Sicht? Wir haben gerade darüber gesprochen, dass auch Rimowa auf einmal eine Trendmarke ist, die Koffermarke. Was haben die richtig gemacht?
Ich glaube, Rimowa hat einfach als einzige Koffermarke den Markt und den Wandel im Markt wirklich verstanden. Und da passiert natürlich gerade extrem viel. Die gehen einerseits aus dem stationären Handel raus, machen nur noch ihre eigenen Läden auf. Also du merkst praktisch, wie Rimowa Schritt für Schritt zur echten Luxusmarke mutiert. Ja, und sie waren vielleicht zu einem gewissen Grad schon immer Luxus, aber wussten es eigentlich gar nicht. Aber jetzt, seitdem LVMH übernommen hat, merkst du natürlich einfach, wie Schritt für Schritt Rimowa zur Luxusmarke wird, teurer wird, limitierte Distribution. Was jetzt das Marketing angeht, natürlich auch viele gute Sachen gemacht hat, hat sich interessante Testimonials aufgebaut mit dem Chefdesigner von Dior, mit LeBron James, wer war da noch dabei, Yoon Ambush. Also von Nische bis zur Masse decken sie da eigentlich alles ab, auch durch ihre Kollaboration, haben mit Supreme einen Koffer gemacht, haben mit Off-White einen Koffer gemacht, also haben sich da auch sehr starke Partner ausgesucht und haben die Partner auch machen lassen. Ich glaube, das ist natürlich auch immer wichtig. Und haben es einfach so geschafft, wirklich eine sehr relevante Position für sich aufzubauen bei einer jungen Zielgruppe. Ich würde ja fast behaupten, es gibt, also im Look, also im Premium-Koffersegment für eine junge Zielgruppe gibt es nur Rimowa.
Okay, krass. Ja. Ich könnte jetzt über Marken mit dir ewig lange sprechen. Ich hoffe, das wird sich über einige Podcasts in Zukunft oder auch bei uns auf dem Event irgendwie demnächst wieder fortsetzen. Aber noch ein paar Fragen konkret zu euch. Was ich gesehen habe, ist, also ihr seid als Firma extrem gewachsen, aber zum Beispiel der Traffic auf den Seiten, zumindest wenn man so Similarweb guckt, der ist jetzt nicht explodiert. Das ist eher so zum Teil wahrscheinlich wegen Facebook auch so rückläufig. Ist das eine faire Beobachtung?
Ja, absolut. Das ist auf jeden Fall eine faire Beobachtung. Also wir arbeiten natürlich extrem stark distribuiert auf vielen Plattformen. Ja, das heißt, Instagram ist bei uns sehr stark, Facebook ist als Plattform auch immer noch sehr stark, nicht mehr so stark wie früher, darin Traffic zu uns auf heißemeile.com zurückzuführen, wie für die meisten anderen. Aber es ist trotzdem noch eine relevante, starke Plattform für uns. Wir sind mittlerweile auch auf Snapchat Discover drauf, als amerikanischer und globaler Discover-Partner, was extrem gut funktioniert. Dementsprechend in Kombination hat sich unsere Reichweite über die Jahre stark ausgeweitet. Wenn man jetzt nur heißemeile.com sich anschaut, dann wie gesagt, kämpft man da natürlich gegen die Giganten an, um da weiter Traffic rüberzuziehen. Wir machen natürlich alles, was man da machen kann. Wir bauen ein neues starkes Newsletter-Produkt auf. Wir haben mehrere Podcasts, die wir mittlerweile auch machen. Und sind eigentlich so einer der wenigen, wenn nicht der einzige Markt, der wirklich auch also wirklich tiefgründigen Content in dem Bereich schreibt, um eine loyale und interessante Userbase auf heißemeile.com weiterzuhaben. Aber letztendlich lebt unser Geschäft davon, distribuiert zu sein und den richtigen Content auf der richtigen Plattform für den richtigen User zu haben. Und da konnten wir weiter sehr, sehr stark wachsen.
Sag mal, plattformmäßig, Instagram ist schon das große Ding. Du bist ja selber bei Instagram auch ziemlich aktiv. Also wenn man Mr. Snob folgt, das bist du, ja. dann ist schon viele Fokus drauf.
Ja, Instagram ist, also um ehrlich zu sein, ist einfach für unsere Zielgruppe die wichtigste Plattform. Dementsprechend ist es natürlich für uns auch eine sehr wichtige Plattform. Wichtig, was Reichweite angeht, wichtig, was Engagement angeht und auch wichtig als Ressource für uns, um einfach am Ball zu bleiben. Ja, wir haben ja eigentlich so die Position im Markt, um die Ersten zu sein, die neue Trends sehen, neue Marken entdecken, neue Designer vorstellen. Und das findet zum Großteil auf Instagram statt. Ja. Und da müssen wir natürlich einfach ganz vorne dabei sein, haben dementsprechend auch viele Formate speziell für Instagram, die nur dort laufen, auf Instagram TV-Formate, die wir machen.
Und wie groß ist eure Redaktion? Wie viele Redakteure arbeiten bei
euch? Das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, so um die 40 bis 50. Also ein relativ robustes Team, hauptsächlich, wie gesagt, auch Vollzeit, also arbeiten auch natürlich mit Freelancern, aber also eine sehr große Inhouse-Redaktion, damit wir sehr schnell auf alles reagieren können. Und genau, und dann natürlich auch Teams, die wirklich spezialisiert auf die verschiedenen Plattformen sind.
Okay, das heißt, es gibt ein Redaktionsteam extra für Instagram, die machen dann nur
Content. Ganz genau, okay. Absolut, ja.
Merkt ihr da, wenn sich da was ändert? Also wenn seit kurzem kann man da jetzt auch irgendwie direkt Sachen kaufen, also direkt Shopping aus der Plattform heraus und sowas, dann geht ihr auch sofort drauf und versucht das für euch zu nutzen.
Nein, aber es ist gut, dass du es ansprichst, weil wir sind jetzt ab Ende vom Monat der erste Publisher mit Instagram Checkout Access, was ganz cool ist. Also das heißt, wir haben ab Ende vom Monat auch die Möglichkeit, selbst über Instagram Checkout zu verkaufen. Was Instagram Checkout ja auch mitbringt, ist diese Funktion, dass du praktisch andere Leute whitelisten kannst, um für dich mitzuverkaufen. Und das fanden wir eigentlich als Tool am interessantesten und wollen dementsprechend, oder was heißt wollen, also wir fangen jetzt praktisch an, mit Instagram Creators zu arbeiten, die mit uns zusammen exklusives Produkt machen, was wir wiederum dann exklusiv über Instagram verkaufen. Ja, also anstatt jetzt Verkäufe, die auf heißnobody.com stattfinden, zu spiegeln, werden wir Produkte machen, die es nur bei Instagram gibt und die dann auch exklusiv über Instagram verkaufen und in Kollaboration mit jungen Designern, die besonders dafür bekannt sind, auf Instagram eine gewisse Bekanntheit aufgebaut zu haben.
Okay.
Und
spannender Mechanismus.
Ne? Ja, und ganz cool, da freuen wir uns echt drauf und gehen da jetzt gerade in die Produktentwicklung und haben dann wahrscheinlich auch schon in den nächsten 2 Monaten das erste Projekt.
Gibt es denn auch wirklich eigene Sneakers von euch oder eigene Klamotten, wo du quasi oder einer von deinen Mitarbeitern der Designer bist?
Also es gibt natürlich einerseits die Kollaborationen, die wir machen, die von uns designt werden, aber wo eine andere Marke noch mitspielt. Das ist zum Beispiel Stranger Things, war komplett von uns designt. Oder der New Balance Schuh, aber da gibt es natürlich den Schuh, den es schon mal gibt von New Balance. Wir haben jetzt, morgen kommt zum Beispiel unsere Bauhaus-Kollektion raus. Da haben wir offiziell mit dem Bauhaus-Archiv in Berlin gearbeitet. Die Kollektion wurde auch von A bis Z von uns designt und hergestellt.
Das sehe ich jetzt bei Instagram häufiger. Bauhaus ist ein großes Thema bei euch. Ist das jetzt irgendwie, erklär das mal genauer. Also ist ja eine ungewöhnliche Partnerschaft.
Für uns eigentlich nicht so ungewöhnlich, weil wir natürlich, also wie gesagt, alles, was wir machen, spielt sich letztendlich im Bereich Design ab. Und Bauhaus hat so eine wichtige Stellung im Bereich Modedesign, im Bereich Architektur, Typografie. Also egal, in welche Designrichtung man da tiefer reingeht, also irgendwann kommt man ja dann beim Bauhaus an oder auf die Signifikanz, die die Bauhaus-Schule in dem Bereich hatte. Und Bauhaus feiert ihr 100-Jähriges dieses Jahr und und wir konnten glücklicherweise mit dem Bauhaus-Archiv in Kontakt treten und da eine Kollektion zu dem Thema machen, was uns sehr gefreut hat. Genau, und jetzt kommt praktisch morgen kommt diese Heißnobody Bauhaus-Archiv-Kollektion raus auf heißnobody.com und dann aber auch bei KDW, Oberpollinger und im Alsterhaus in Hamburg. Okay. Mit Pop-Up-Stores.
Okay. Schon seit ganz langer Zeit verfolge ich das Startup Zenloop, kenne die Gründer und vor kurzem haben sie mir erzählt, sie machen jetzt auch eine Konferenz. Neben der Firma gibt es jetzt demnächst die Customer Experience Conference, CX1 Conference abgekürzt. Und sie findet zum ersten Mal statt am 24. Oktober im Berliner Spreespeicher. Also wenn ihr das Thema Customer Experience spannend findet, dann kommt vorbei. Es kommen rund 300 CMOs, CRM-Experten aus verschiedensten Bereichen, vor allen Dingen natürlich im digitalen Handel. Und man geht, so sagen die Kollegen, mit ganz operativen Hinweisen nach Hause. Man kann auch erstmal hinkommen mit einem Code, mit einem Rabattcode von OMR. Einfach Zenloop, zenloop.com/CX1 eingeben und mit dem Code OMR gibt es 20% Rabatt. Es kommen verschiedenste Repräsentanten von Metro, von Bain, von Momox, von MyDays, von Internetstores. Ich glaube, es könnte ganz gut werden.
Du hast mal gesagt, sozusagen was früher Bands waren, also Musikbands, sind heute Brands, also genau. Marken. Erklär das nochmal so ein bisschen.
Ja, also es, einfach das Verhältnis, was die Jugend mit einer Band hatte, das haben sie mittlerweile mit Modemarken. Also du hast dich früher angestellt, um ein Ticket für ein Konzert zu bekommen. Du stellst dich heute an, um Turnschuhe von der Marke XY zu bekommen. Du identifizierst dich mit Marken heute, so wie du dich früher mit Bands identifiziert hast. Und du drückst auch dein Worldview darüber aus letztendlich. Ja, du kannst praktisch, also wenn du jemanden auf der Straße siehst, du siehst, wie er angezogen ist, dann kannst du ihn eigentlich ja schon relativ gut einordnen, auf was für Musik er wahrscheinlich steht, was für Kunst er sich wahrscheinlich gerne anschaut. Und dementsprechend ist kulturell einfach, ist das Thema Marke viel wichtiger geworden und ist für uns natürlich ein sehr spannender Bereich.
Machst du dir manchmal Sorgen, dass es demnächst eine Generation gibt, jetzt sozusagen Stichwort irgendwie Fridays for Future und so, wo dieses ganze Marken und Klamotten, das ist ja auch irgendwas, was jetzt nicht unbedingt nachhaltig ist, so jeden Tag ein Drop, neue Klamotten, dass das irgendwann komplett weg ist und dass irgendwann Greta und Co. sagen, okay, fuck you, ich brauche ein T-Shirt und das reicht auch wirklich jetzt mal für ein paar Jahre.
Um ehrlich zu sein, ich glaube, das ist einfach eine Realität, ja, mit der wir uns alle beschäftigen müssen. Das Thema Sustainability jetzt gerade im Bereich Mode ist eins der wichtigsten Themen für die Branche und da sind wir auch nicht außen vor. Und das unterstützen wir auch da, wo wir es unterstützen können. Ich kann mir jetzt nicht groß ausmalen, was das für unser Geschäft langfristig heißt, aber wir sind ja eigentlich letztendlich immer da, wo der Markt ist, ja, und passen uns daran an und wir sehen natürlich, dass Sustainability eine extrem starke Rolle spielt und immer die Rolle immer stärker wird. Wir sehen, dass Rental Fashion ein großes Thema wird. Wir sehen, dass Marken zyklischer denken müssen und das sind alles Themen, die sind für uns wichtig, die nehmen wir in Betracht, wenn wir an unsere Eigenmarke denken und es sind natürlich auch Sachen, die wichtig für unsere ganzen Markenpartner sind und ich glaube, der radikale Wandel, ob wir das mögen oder nicht, muss kommen, ja, und deshalb wie gesagt, also glaube ich, brauchen wir uns da gar nicht groß Gedanken machen, ob, sondern ich glaube, wir wissen alle, das muss jetzt kommen, weil ansonsten haben wir ein viel größeres Problem. Und ich glaube, wir müssen einfach zusehen, dass wir das Ganze, wo wir noch können, auch unterstützen können.
Okay. Sag noch mal ein paar Worte, weil wir gerade über die Bands sprachen. Da gab es ja dann auch so Leadsinger oder die Köpfe der Band. Ja? Und jetzt habe ich das Gefühl, es gibt wieder so eine neue fast Generation oder überhaupt Persona von Fashion-Idolen. Also angefangen jetzt irgendwie Virgil Abloh, hatten wir gerade schon mal drüber gesprochen, von Off-White, Demna Gvasalia heißt er von Balenciaga.
Genau.
Auf kleinerem Niveau irgendwie von Kith, hier so eine New Yorker Marke, Ronnie Fieg. So Typen, die halt auf einmal so eine Marke auf ihre Schultern nehmen und komplett verändern oder neu hochziehen. Ist das was ganz Neues? Machen die was anderes oder ist es einfach nur die nächste Generation nach Job und Lagerfeld und Dolce & Gabbana?
Ich glaube schon, dass es nicht nur eine neue Generation ist, sondern dass die auch was grundlegend anders machen als die Designer und Creative Directors, die vor ihnen kamen. Ich glaube, früher war es ja immer so, du hattest diese großen Namen, die Karl Lagerfelds, ja, die aber so ein bisschen untouchable waren und die halt auf dem Fashion Olymp saßen und gewedelt haben und dann ist irgendwas unter ihnen passiert und natürlich waren das sehr gifted Designer und auch Idole für viele, aber sie waren halt absolut nicht greifbar. Und ich glaube, diese Nähe zu ihrer eigenen Community und die Nähe zum Fan, das ist eigentlich das, was diese neue Generation an Designern ausmacht. Das trifft nicht ganz auf Demna zu, der zwar natürlich gerade über Vetements, aber auch über Balenciaga sehr reflektierend arbeitet und also wirklich so ein bisschen auch Spiegel zur Welt ist und Spiegel zu dem, was alles in der Welt passiert. Aber wenn du dir einen Ronnie Fike anguckst, wenn du dir einen Kim Jones anguckst bei Dior, wenn du dir einen Virgil bei Off-White und Louis Vuitton anschaust, dann merkst du natürlich ganz extrem, das sind Designer, die mit ihrer Community im Einklang sind, die direkt kommunizieren, die brauchen keine PR, die brauchen keine, die stehen einfach in direktem Kontakt mit ihrer Audience und können natürlich diese Audience direkt übermitteln, warum etwas wie aussieht, was der Gedankengang war, was der Prozess war. Und sie lassen ihre Audience auch an diesem Prozess wirklich teilhaben. Und ich glaube, deshalb bauen sie auch eine ganz andere Verbindung auf zwischen sich selbst und ihrer Audience, aber auch zwischen ihren Produkten und dem Endkonsumenten. Und ich glaube, das ist eigentlich das Hauptthema, was diesen neuen Designern diesen unglaublichen Erfolg gibt.
Was ist für dich so jetzt, sagen wir mal, in den nächsten Jahren das Thema, damit es verstanden, E-Commerce oder Retail ist ein großes Thema, das soll, habe ich gelesen, bis zu 30-40% eures Umsatzes demnächst ausmachen. Das ist wahrscheinlich ein Projekt für die nächsten Jahre, ne?
Ja, absolut. Also E-Commerce wird ein Großteil von unserem Geschäft sein, wird ein Großteil von unserem Fokus sein. Wir wollen uns selbst nie als Retailer oder als Klamottenmarke definieren.
Ist ja auch gefährlich, ne? Weil dann, während du jetzt eine neutrale, beobachtende, journalistische Plattform bist, auf einmal dann selbst einzugreifen, ist ja ein mutiger Schritt.
Absolut, ja. Und also wir sehen das nicht als Konflikt, aber sind uns trotzdem sehr bewusst, dass wir da eine gewisse Balance halten müssen. Und wir sehen sowohl unser Content- und Branded-Content-Geschäft in der Zukunft weiter als starkes Geschäft, aber jetzt auch in Zukunft den Bereich Retail und finden eigentlich auch die Kombination von den beiden Welten extrem spannend. Weil wir natürlich auch die beiden Sachen wunderbar miteinander kombinieren können. Unser Retail-Modell ist sowieso von Anfang an so angedacht, dass es stark mit dem Content im Einklang ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der Content in Zukunft stark vorgeben kann, was wir denn überhaupt auf Retail-Seite machen, was wir verkaufen, wie wir es verkaufen und wirklich im Detail zu verstehen, was für eine Wirkung Content auf den Verkauf hat, was für eine Wirkung Content aufs Produkt hat, das ist eigentlich so das, was wir am spannendsten finden und freuen uns jetzt sehr, die Audience noch viel tiefgründiger kennenzulernen, um noch viel spezifischer auf sie Produkt erstellen und einkaufen zu können und auch gleichzeitig weitere Storefronts zu ermöglichen. Ja, also wir haben ja einmal heißt zum Beispiel .com als Storefront, wir haben über Instagram gesprochen, das wird die nächste Storefront, wir haben über Selfridges gesprochen, das wird eine neue Storefront und somit können wir dann wirklich an verschiedenen Orten für verschiedene Menschen verschiedene Produkte anbieten
aber und komplett dynamisch arbeiten. Aber für einige Marken seid ihr damit dann quasi auch Wettbewerber. Ihr nehmt ja auch Umsatz dann bestenfalls aus dem Markt raus, den sonst andere Produkte, andere Marken gemacht hätten, ne?
Nein, also das Schöne an unserem Modell, würde ich sagen, ist letztendlich, dass wir arbeiten ja selektiv mit Marken für mehrere Wochen im Jahr nur zusammen. Also wir haben ja jetzt nicht irgendwie das ganze Jahr Nike-Schuhe oder das ganze Jahr Adidas-Schuhe oder das ganze Jahr Prada bei uns hängen und zur Verfügung, sondern wir arbeiten mit ihnen ganz gezielt an Capsule-Kollektionen oder an ganz bestimmten Themen, die ihnen auch wichtig sind. Und dadurch sind wir eigentlich nicht wirklich Konkurrent gegenüber Prada.com oder Nike.com. Wir sind auch nicht wirklich Konkurrent gegenüber den Retailern, die diese Marken das ganze Jahr über einkaufen, sondern beflügeln eigentlich nur das, was alle anderen machen. Wir kommen rein, wir kommunizieren für 3 Wochen stark. Die ganze Welt hört über Prada oder Nike oder New Balance. Und wenn das gleiche Produkt oder ein ähnliches Produkt dann anderweitig verkauft wird nach uns, dann gibt es dem Ganzen, glaube ich, eher einen positiven Effekt als einen negativen. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich auch mehr zum Retailer und dementsprechend müssen wir in Zukunft schauen, was für einen Effekt das auf unser Geschäft mit Retailern hat. Ja, ich glaube, das müsste man sich dann in ein paar Jahren nochmal anschauen, aber da sind wir noch so weit von entfernt, dass wir uns da noch keine Sorgen machen.
Ich habe immer die Frage gestellt, oder häufig bei mir zumindest, ist jetzt auf kleinerem Niveau natürlich immer so, Mensch, OMR, du bist da viel zu sichtbar, du machst da viel zu viel. Ist es bei dir ganz anders?
Du meinst also, dich persönlich?
Ja,
oder?
Das ist immer so, ich mache jetzt zum Beispiel einen Podcast und dann sagen mir mal Leute, das sei viel zu viel und die Marke müsste mehr im Vordergrund stehen. Was ist das bei dir eine Sache? Ich meine, du bist ja sozusagen derjenige, der das Auge hat, der den Touch hat für den Content, das ist ja bei euch nochmal was ganz anderes. Gelingt es dir gut, dich da zu skalieren?
Ich würde sagen, ja und nein. Ich bin natürlich im Hintergrund schon noch überall sehr stark involviert, gerade wenn es darum geht, welcher Content, welches Produkt wird eingekauft, mit welchem Markenpartner können wir was machen, aber was nicht machen. Das sind so Themen, ich glaube, da geht es also wirklich tiefgründig um die Marke heißt und weiter.
Ja, ein Gefühl dafür, was kann man halt gerade nicht machen, das ist, stelle ich mir so vor, dass genau. Man weiß, mit der Marke, das zieht uns in die falsche Richtung oder so.
Ganz genau. Und da bin ich schon noch sehr aktiv. Das Einzige, was mich wirklich sehr freut, ist, dass ich nach außen hin nicht so aktiv sein muss. Also die Marke heißt nur bei, die baut nicht auf David Fischer auf. Ja, und darüber bin ich sehr froh, weil ich also erstens nicht der Typ bin, der so gerne dann so im Vordergrund steht. Aber ich glaube, das macht uns natürlich auch einfacher, in unterschiedlichen Gebieten Leute aufzubauen, die Sachen dann auch für uns übernehmen können. Und zum gewissen Grad hat es einfach Jahre gedauert, dann auch die richtigen Menschen zu finden. Ja, also zum Beispiel, wir haben ein extrem gutes Gefühl bei unserem neuen Editor-in-Chief. Da weiß ich ganz genau, dass ich ihm blind vertrauen kann, was das Thema Content angeht. Wir haben bei uns im Commerce-Bereich Herbert Hoffmann, der vorher im Boostore der Chef-Einkäufer war. Da weiß ich ganz genau, ich kann ihm blind vertrauen, dass das, was eingekauft wird, zu uns als Marke passt, dass das Lookbook, was dazu geschossen wird, zu uns als Marke passt. Und so baut man sich halt langsam die Teams auf, denen man stark vertrauen kann. Und ich kann eigentlich guten Gewissens sagen, dass das fast überall mittlerweile der Fall ist. Aber es ist natürlich auch nichts, was man schnell und über Nacht findet.
Wie muss man sich dein Leben ansonsten so vorstellen? Also wenn dann irgendwie so, weiß ich nicht, Virgil Abloh irgendwo unterwegs ist, irgendeine Show macht, bist du eingeladen? Sagen die dann, Mensch, David, komm auch zum Dinner mit dazu oder sowas?
Also auch, ja, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der bei jeder Fashion-Show rumspringt. Also ich bin da auch relativ glücklich drum. Also ich bin natürlich bei vielen Veranstaltungen, aber andererseits, wie gesagt, also die Fashion-Shows besucht unser Editor-in-Chief und der Fashion-Director. Und wie gesagt, bin ganz froh, dass ich da nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig springen muss. Ich bin extrem viel unterwegs, weil ich mit unseren europäischen und den amerikanischen Teams arbeite, bin also fast einen halben Monat in Amerika. Und wie gesagt, deshalb hätte ich auch gar nicht die Zeit. Würde mir eigentlich ab und zu wünschen, dass ich ein bisschen mehr davon machen kann. Aber ich bin, also um ehrlich zu sein, schon noch extrem gefangen in Meetings mit neuen Kunden oder große Projekte, die wir lostreten. Und dann natürlich auch hier und da einfach, also in welche Richtung geht's jetzt? Also das auch viel. Aber bin natürlich extrem froh drum. Also ich meine,
aber die Investoren haben schon gesagt, Mensch David, jetzt haben wir dir hier irgendwie ein paar Millionen überwiesen, die müssen jetzt auch ausgegeben werden und jetzt ist der Druck auch wahrscheinlich schon da, ne?
Ja, klar. Also ich kann glücklicherweise sagen, es ist kein unangenehmer Druck, ja, und wie gesagt, unser Geschäft läuft auch relativ gut, deshalb sind die Investoren im Hintergrund relativ entspannt. Das kann sich wahrscheinlich auch relativ schnell ändern, wenn es nicht mehr so ist. Aber wir haben ein super Verhältnis mit unseren Investoren. Wir haben Investoren, die ein sehr gutes Verständnis dafür haben, wie wichtig auch die Marke Heisner bei IT ist für alles das, was wir machen. dementsprechend sie auch in keinster Weise uns pushen, Sachen zu machen, die vielleicht schädlich für die Marke sein könnten, sondern auch verstehen, dass wir das jetzt wirklich Step-by-Step aufbauen müssen. Und wie gesagt, also es ist viel los, aber es macht extrem viel Spaß, um ehrlich zu sein, auch weil ich nicht in einer Disziplin permanent gefangen bin, sondern weil ich zwischen den unterschiedlichen Teams und Disziplinen hin und her springen kann. Das macht mir auch so am meisten Spaß. Aber klar, über zu wenig Arbeit kann ich mich natürlich nicht beschweren.
Okay, gibt's irgendwen? Ich meine, ich verstehe, in dem Studio-Business, da gibt es so Vice oder auch andere, die natürlich ähnliche Services anbieten, eine coole Medienmarke haben und eine richtig starke Medienmarke geschaffen haben, so wie du auch. Und das dann sozusagen auch anderen Firmen anbieten, diese Kompetenz, die dahinter steckt. Gibt es für dieses Retail-Business irgendeine Inspiration, irgendein Vorbild, wo du sagst, das machen andere aus? Habt ihr euch das originär selber ausgedacht?
Also ich glaube, schwierig zu beantworten. Also ich würde einerseits sagen, nein, es gibt jetzt nichts, wo wir sagen könnten, es ist eigentlich genau das nur in Grün. Ja, oder, sondern ich würde eher sagen, dass es aus verschiedenen Ecken wurden wir unterschiedlich inspiriert und wir haben praktisch Bausteine aus verschiedenen existierenden Konzepten uns genommen und uns unserem Konzept. Zum Beispiel, im stationären Retail war ich zum Beispiel immer ein extrem großer Fan von Colette. Ja, und da hat es mir extrem gut gefallen, wie sie diese verschiedenen Welten von Technik, Schmuck, Uhren, Mode, Essen, wie das kombiniert
Colette
wurde.
Colette ist ein berühmter, französischer, in Paris, ich glaube, Mutter und eine Tochter haben den Laden gemacht, irgendwie legendärer Laden, aber gab es nur einmal, ich glaube, da wurden den Millionen geboten, das irgendwo anders auszuräumen, in der Welt haben die nie gemacht.
Genau. Und haben dann einfach irgendwann zugemacht, weil die Mutter in Rente gehen wollte.
Ja, genau. Apropos Colette, du hast gesagt, irgendwie, ihr macht so jetzt einen Film über Colette?
Ja, es war eine witzige Story, und zwar vor 2 Jahren, also Sommer 2017, hat Colette ja announced, dass sie zumachen im Dezember im gleichen Jahr. Und ich habe praktisch in der Sekunde, wo das announced wurde, habe ich zu unserem Team gesagt, komm, wir müssen dazu eine Documentary drehen, wir müssen mit der Mutter und der Tochter sprechen, wir müssen mit den Menschen...
Wie bitte?
Kannst du die persönlich? Ja, Sarah, die Tochter, kenne ich persönlich seit ein paar Jahren. Und haben dann... Weil Colette, nur so als Background, Colette war das erste High Nobility Feature. Also 2005 der erste Artikel mit eigener Fotografie, mit Interview, also jetzt mal kein Repost in dem Sinne, sondern wirklich so ein eigener substanzieller Artikel war Colette damals. Deshalb irgendwie auch eine starke persönliche Bindung dazu gehabt. Und habe dann unserem Videoteam gesagt, ey, wir müssen da was produzieren. Und haben dann angefangen, verschiedene Leute zum Thema Colette zu interviewen. Und irgendwann standen wir dann bei einem Interview und eine andere Produktionsfirma aus Paris stand beim gleichen Interview. Und dann haben wir auf einmal gecheckt, dass es eine andere Produktionsfirma gab, die die gleiche Idee hatte. Und dann haben wir mit der Produktionsfirma uns praktisch zusammengetan und haben gesagt, komm, es macht keinen Sinn, jetzt zwei Documentaries zu drehen, lass doch eine machen. Und genau, die ist jetzt fast fertig und wir haben...
Und krasse Leute drin.
Ja, krasse Leute drin. Also da ist also Kanye West drin, Pharrell Williams drin, Virgil Abloh drin, natürlich Sarah und ihre Mutter, die Gründer sind drin und genau.
Es ist in der Welt derjenigen, die sich für so interessieren, wohl eine Megamarke.
Absolut. Ne? Deshalb, also sowas ist natürlich inspirierend und genauso, also wenn man sich den High Somebody Content anguckt, ja, wo wir dann den Stranger Things Trailer posten, die neue Prada-Kollektion, den neuen Nike-Turnschuh, die neue Kosmetiklinie, genauso diverse wollen wir natürlich auch im Bereich Retail sein und deshalb, da gibt es Inspirationen, aber ich kann trotzdem sagen wir, behaupten, dass es das, was wir machen, so wie wir es machen, wirklich sonst nirgendwo gibt. Und das macht es natürlich auch nicht einfacher, weil wir können es auch wenig abschauen bei anderen. Aber wie gesagt, es macht extrem viel Spaß, mit sowas Neuem in den Markt zu gehen.
Also wir werden es auf jeden Fall weiter covern und würden euch gerne ein bisschen auf der Reise begleiten in den nächsten Jahren, wie es jetzt ja auch schon in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Wir sind große Fans, drücken die Daumen. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank.
Alles klar. Ciao, ciao. Kurze Quizfrage. Was findet am 14. Oktober in Hamburg statt, das euer Business für immer verändern könnte? Korrekt, der China Deep Dive von OMR, unser Seminartag zum Thema China. ist vielleicht etwas übertrieben, aber wir glauben wirklich, dass man in China viel mehr Umsatz erzielen kann, dass viele deutsche Firmen in China viel erfolgreicher sein können oder wachsen können, wenn sie wissen, wie man dort agiert, wie man auf WeChat, auf Alibaba, auf Tmall, wie mit all diesen Handelsplattformen, sozialen Plattformen umgeht, wie man auch vielleicht in Deutschland diese Plattform nutzt, denn viele davon sind ja auch schon in Deutschland aktiv. Also darum dreht es sich einen Tag lang am 14.10. Es kommt sogar ein Deutscher dazu, Thomas Derksen, der in China ein Super-Influencer ist mit über 7 Millionen Followern. Also der Kollege kommt hierher und erklärt auch nochmal, was da so vor sich geht, wie man als deutsche Marke in China erfolgreich sein kann. Kommt vorbei und nutzt auch gerne den Rabattcode. Podcast heißt der, bekommt 20% auf den Seminarpreis unter omr.com/China.